ARD.
Das ist keine Gemeinsamkeit, aber hättest du das gedacht, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben?
Nein. Es gab zu Hause ein Sprichwort und der war nicht positiv. Wenn etwas zum Beispiel schiefgegangen ist, hat mein Vater meine anderen Geschwistern gesagt, stop that Joeyism.
Wirklich? Bist du überhaupt mal so richtig zur Schule gegangen und hast das alles gelernt oder wart ihr, wenn ihr so viel unterwegs wart, auch eher learning by doing unterwegs?
Nie in der Schule, nicht einen Tag.
Nein!
Es geht auch ohne Schule, ich kann es nicht empfehlen.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Lola Weipert
und
Joey Kelly.
Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Wir starten jetzt unsere letzte Folge. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig.
Ich auch. Ich bin auch leicht nervös.
Echt?
So, weil ich weiß nicht, ob ich quasi, weil die letzte Folge, die war gut, die war sehr stark. Die letzten drei waren sehr super. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
Ja. Yeah.
Und ich kann es nochmal bestätigen. Die jungen Menschen heute sind dynamisch, stark. Man kann von jungen Menschen heute sehr viel lernen. Ich finde es sehr, sehr gut.
Ja. Oh, ja. Das freut mich voll.
Ja. Ja.
Ich kann mindestens genauso viel von dir lernen. Ich finde das so beeindruckend, was du alles gemacht hast. Und ich würde so gerne jetzt schon mal vorwegnehmen, dass ich dich wiedersehen würde, weil ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass wir irgendeine verrückte Aktion zusammen machen.
Du bist fit. Du bist sehr fit. Und zum Beispiel Race Across America mache ich jetzt in 5 Wochen, ne?
Ja.
Und falls jemand sich verletzt, wahrscheinlich hast du keine Zeit, aber wenn du vielleicht mehr Zeit hättest, aber du könntest das aus dem Stand machen. Wir machen das in Achterteam. Achterteam. Wir starten in San Diego und dann haben wir ein Zeitlimit von 9 Tage und der Ziel ist Atlantik, also einmal von Coast to Coast. 4800 Kilometer mit dem Fahrrad und gemeinsam mit Fritz Manicke,
ja,
mit Anna-Kathrin, Künstlername Affe auf Bike,
ja,
dann Survival Martin,
ja,
Sascha Huber, Flying Uwe, Otto Bulletproof, mein Sohn Luke und ich. Ne?
Dein Sohn ist auch noch dabei.
Ja, genau, der älteste Luke, der ist ein sehr, sehr guter Sportler, ist jetzt in Köln gelaufen, den Marathon in 2 Stunden 37, war dann insgesamt 22. von, ja, 20.000 Teilnehmer.
Boah, der kommt ganz nach dir. Das ist wirklich abgefahren. Hammer. Und was steht dieses Jahr noch für Verrücktes bei dir an?
Der Jahr ist komplett durchgeplant. Ich habe das Glück, dass ich sehr viel arbeiten darf, dass ich unterwegs fast jeden Tag bin. Mhm. Bauernhof zu Ende dieses Jahr. Du hast, ich glaube, ein bisschen länger.
Ja.
Ich glaube, du wärst, was denkst du?
Also im August können wir die Scheune bei mir auf dem Bauernhof eröffnen.
Ja.
Aha, aber mit Stallungen brauchen wir, glaube ich, nochmal, also die Stallungen brauchen locker nochmal ein halbes Jahr bis Jahr.
Wow, okay. Das heißt, die nehmen schon, das heißt, das Hauptbaustelle ist fast am Ende.
Ja.
Und dann die Nebengebäude, die sind gefüllt so ein Drittel so groß.
Ja.
Okay, genau.
Das sind nur so die Nebenschauplätze sozusagen.
Genau.
Aber auch für Toiletten, Duschen und so weiter, was dann links von der Scheune in den Stallungen installiert wird und auch so eine große Tafel, wo man dann essen kann. Das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr eröffnet werden, weil wir das jetzt erst komplett umbauen. Wir haben gesagt, wir machen es Schritt für Schritt und die Scheune ist jetzt fast durch.
Gigantisch. Glückwunsch, wirklich.
Danke.
Ein Bauernhof ist etwas so Urisches. Etwas,
ja,
wo man sich wirklich so, früher war das halt quasi ja der Ort, wo Menschen versorgt werden.
Mhm.
Und dieses Gefühl hat man das, ne?
Total.
Und deswegen, so wie du, habe ich auch den Traum gehabt, einen Bauernhof halt zu haben und den habe ich gekauft. Der war fast noch schlimmer in Zustand, ja, wie deins, dafür aber günstig bekommen. Und dann kann man das ausbauen, so wie man halt das gerne hätte.
Aha.
Und das ist das Schöne. So wie du es machst, du gestaltest das. Und dein Stil finde ich gut. Du hast so modern und alt zusammen.
Ja.
So große Fenster. Ne? Sind die Fenster aus Kunststoff, aus Holz oder aus Stahl?
Edelstahl.
Das ist geil.
Finde ich auch schön.
Das ist super.
Ich entscheide mich auch immer, ich laufe immer wie eine Blinde an das teuerste Ei. Ich bin, das ist jedes Mal, wenn mir die Baufirma irgendwelche Produkte vorlegt, du kannst zu 100% davon ausgehen, ich werde mich immer automatisch fürs Teuerste entscheiden. Das ist echt gemein.
Aber es geht um Qualität.
Ja.
Natürlich, ne?
Voll.
Wenn man halt Stahl Fenstern einbaut, ne? Das passt einfach. Das ist so dieses Fabrik-Style, ne? Und was hast du dieses Jahr noch vor? Als Zukunft, als Projects, als was darfst du sagen?
Also es kommen dieses Jahr noch einige neue TV-Shows mit mir raus. Auch bei Streaming-Diensten. Das darf ich sagen. Ich habe dieses Jahr noch einige neue Projekte, über die ich noch nicht sprechen darf. Aber ich werde dieses Jahr viel moderieren, weil ich mir letztes Jahr gesagt habe, ich möchte den Fokus noch mehr aufs Moderieren legen, weil das mache ich am liebsten. Und da kommt dieses Jahr noch einiges. Ich habe auch noch so eine Idee im Kopf, die würde aber in gewisser Weise eine Weltreise implizieren. Und ich weiß noch nicht, inwieweit ich diese Idee umsetze. Die würde ich, wenn dann wahrscheinlich, auch mit einem Format verknüpfen, was ich aber selbst gerade konzipiere.
Das heißt, gehst du die Richtung, dass du irgendwann selber produzierst?
Kann passieren.
Wow.
Ja.
Das ist Next Level, oder?
Ja.
Das heißt, du bist der Regie, du bist der Ideengeber, du hast eine Production Company, die quasi als Dienstleister dieses Traum, dieses Projekt, das umsetzt. Und dann bist du halt quasi derjenige, der die Freigabe gibt für die Folgen, in welcher Form, wie der Schnitt gemacht werden muss.
Ja.
Als Regisseur.
Ja.
Spielberg.
Warte mal ab.
Gigantisch. Und was ist mit Schauspielereien?
Ich wurde witzigerweise dieses Jahr für meine erste Serie angefragt.
Okay.
Als Protagonistin, als Hauptdarstellerin. Aber dadurch, dass mein Fokus die Moderation ist, habe ich es abgesagt, weil ich hatte so viele tolle neue Shows und Formate, die ich drehen durfte und musste mich dann entscheiden, habe ich gesagt, nee. Aber Schauspiel finde ich auch mal noch spannend.
Ja.
Ich glaube, das ist richtig cool, da noch einzutauchen.
Aber ich glaube, das kannst du, weil was ich total schwer finde bei Schauspiel ist, sich die ganzen Texte merken.
Ja.
Aber als Moderatorin, das hast du gelernt. Du hast so hier eine Festplatte im Kopf und dann hast du deine Karten vor dir. Aber ich habe beobachtet, als du halt in Amsterdam quasi deine Moderation auf Englisch noch gemacht hast, also ich habe es nicht gesehen, kein Mal auf die Karte geguckt.
Nee, ich gucke dann auch nicht.
Und dann hast du das halt quasi, aber du hast die Karte quasi als Backup, falls.
Ja.
Und so, und das ist deine Sicherheit, falls man quasi doch was vergisst, guck rein, zack, und dann hat man das.
Ja, wenn was passieren sollte, habe ich meine Moderationskarte. Aber ich muss auch sagen, ich finde es wirklich beachtlich, wenn Menschen die ganzen Moderationen 1:1 auswendig lernen. Ich weiß um den Inhalt, aber sag's immer in meinen eigenen Worten. Also das finde ich ehrlich gesagt schöner. Ich mag auch keine Teleprompter, weil ich liebe diese spontane Moderation, diesen spontanen Kitzel, am besten dann auch noch live. Und deswegen, wenn Moderationen so vorgetragen werden, und ich sage bewusst vorgetragen, wie sie auf dem Papier stehen, sehe ich oft nicht als Moderationskunst, sondern als Puppe, die es einfach nur abliest. Und deswegen mache ich da immer gerne so ein eigenes draus, wenn ich denn darf. Manchmal darf ich auch nicht und muss alles ganz brav so vorsagen, wie es auch auf der Karte steht. Aber am liebsten bin ich im freien Fall.
Musik. Singst du auch?
Ich singe privat unter der Dusche und spiele dazu Klavier. Also nicht unter der Dusche, aber ich spiele gerne Klavier und singe. Aber das mache ich privat. Also ich weiß nicht, inwieweit ich eine gute Gesangsstimme
auf Englisch, hätte. Deutsch, Französisch, Spanisch.
Alles, was wow. worauf ich gerade Lust habe.
Das heißt, möglicherweise singst du irgendwann einen Song?
Ich glaube, das will keiner hören. Würdest du dir das anhören?
Ja.
Weißt du nicht, wie ich klinge gesanglich?
Genau,
ne?
Das, es wäre interessant zu sehen, zu hören, was was für eine Stimme du hast, was für ein Klang, was ich meine.
Ja.
Und, also ich kann mir vorstellen, ich meine, du bist ja so vielfältig, du hast extrem viele Talenten. Und das Singen, es gibt so Schauspieler, Sänger, Moderatoren, es gibt Leute, die können so alles, ne? Ich sag mal so, Stefan Raab singt auch, aber dein Singen, Stefan, ist witzig. Was so? Ist witzig. Deswegen. Aber ich glaube, dass du selber dir nicht Sänger nennst, sondern halt, ne? Und aber du machst es halt quasi hier charmant und sehr gut. Und du hast Erfolg.
Payback für alles, was er dir angetan hat.
Ja. Und Stefan Raab ist back. A comeback. Hast du den Boxkampf gesehen?
Nee, habe ich mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Das war wie so ein Fiebertraum. Alles, was ich im Netz dazu gesehen habe. Und da dachte ich mir so, ich glaube, ich brauche die Zeit nicht investieren. Oder hat sich's gelohnt?
Ich war vor Ort sogar live.
Ne? Ah, nein.
Stefan hat mich eingeladen. Und ich saß da quasi mit meiner Frau und Wolfram Kunz und seine Frau. Und wir haben uns das angeguckt, direkt an der, in der ersten Reihe. Und man muss sagen, der kam sehr fit. Also der hat wirklich einen Brettbauch gehabt. Ne? Der Boxkampf selber quasi war, ja, okay, Regina hat wieder gewonnen, zum dritten Mal in Folge.
Ja, Regina ist halt ja auch klar, eine Maschine.
Maschine,
die ist der,
ne?
Hammer.
Ich hatte mit ihr und Knossi ein paar Wochen vorher so einen Werbespot gemacht. Und ich und Knossi waren ihre Trainers und Motivation. Und die war total fixiert. Die war wirklich on fire, wie früher.
Geil.
Aber Stefan ist 80 Kilo mindestens und sie ist, ich schätze mal, 52 Kilo. Mhm. Ne? Also sie ist 30 Kilo weniger. Trotzdem natürlich hatte Regina eine unfassbare Power. Sie wohnt auch hier in Berlin. Du kennst sie wahrscheinlich gut.
Ich kenne sie. Ich finde die ganz toll. Und ich musste so lachen, als ich die beiden wieder im Ring gesehen habe, weil wie er sich inszeniert hat, was er so für ein Riesending aus sich gemacht hat. Also es war schon... Puh, ich hätte es mal spannend gefunden, wie meine Psychologin das Ganze so einsortiert und einordnet, warum man sowas macht, also wie er es dann, wie er sich inszeniert hat. Und dann ist noch irgendwie Pamela Reif durch die Luft geflogen als Engel. Also da war ja alles Mögliche los. Da dachte ich mir so, weiß ich jetzt nicht. Aber ist doch auch schön, wenn es Menschen unterhält, freue ich mich.
Der Stefan, der hatte mich gefragt, ob wir als Kelly Family quasi da einen Song singen, während Pamela fliegt. Und zwar das Song An Angel. Kennst du diesen Song überhaupt?
Ja.
Sometimes I wish. Ja? Genau. Und ich habe den Stefan erklärt, von mir aus gerne, aber meine Geschwistern,
die
mögen dich immer noch nicht. Aber das weiß der auch, ne?
Das wird sich aber auch nicht mehr ändern, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben ja keine Verbindung. Ich habe ja halt diese 14 Jahre mit ihm, diese ganzen crazy Rap-Events. Kannst du dir noch am Stockholm Challenge erinnern?
Nee, was war das? War das mit den
Autos, Crash-Autos, ne? Schalke Arena, 11-mal, 50.000 Menschen, das war crazy. Die haben sogar Show-Acts gehabt, wie zum Beispiel Toten Hosen, aber auch International Stars, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Motorhead, also richtige, sag ich mal, Rockbands, die quasi auf der ganzen Welt die großen Arenen und Stadions füllen. Es war schon großes Kino. Und da hat Spaß gemacht und es gab so drei Klassen. Mein Ziel war immer zu gewinnen oder zumindest vorm Stefan. Ne? Also es gab Ziele und Zwischenziele.
Hauptsache Stefan einen reindrücken. Finde ich schön. Wenn du jetzt an all das denkst, was du schon gemacht hast, gibt es Momente, wo du so richtige Rückschläge hattest? Wo du gedacht hattest, vielleicht schmeiße ich jetzt auch alles hin, ich habe gar keinen Bock mehr?
Aufgeben ist keine Option, also das nicht. Es gab vor ungefähr, wie weit ist das? Ungefähr so, genau, 17, 18 Jahre. Da, mein Vater hat ein Immobilien gekauft, kein Bauernhof, sondern halt ein Schloss, ein großer Schloss in der Nähe von Köln. Und wir reden über 5000 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Ein Wasserschloss mit 20 Hektar angelegter Park.
Was?
Ne? Das hat er 98, ein Jahr vor du geboren bist oder ein Jahr nach du geboren bist oder zwei. Und er dachte, es wäre eine gute Idee. Es war keine gute Idee. Ne? Ich habe meinem Vater gesagt, wir kaufen das bitte nicht, weil ich halt quasi immer die Aufgabe hatte, sich um die ganzen Baustellen zu kümmern. Aber der hat es gekauft, der war der Chef. Und ich habe 7 Jahre gebraucht, dieses Immobilien zu verkaufen.
Oh.
Und dieses Immobilien war hochbelastet bei der Bank. Und das Ding hat mir mindestens 2 Familienhäuser an versteuertes Geld gekostet. Und das war so crazy, weil das Ding auch nicht verkäuflich war. Weißt du warum? Ich habe das über die Zwangsversteigerung verkauft.
Nein.
Ja, mein Vater ist leider verstorben und es gab kein Testament, also geht das in die Erbe. Mein Vaters Zehntelanteil hat quasi meine Geschwistern, wir alle gemeinsam, plus 3 Geschwistern von erster Ehe. Mein ältester Halbbruder, Daniel, erbt halt quasi ein Zehntel von ein Zwölftel. Das heißt, weniger als 1%. Mein älterer Bruder Daniel Jerome Kelly lebt in den USA, in der Nähe von, wo seine Mutter gelebt hat. Und der ist sein Leben lang geistig behindert. Das heißt, er hat einen Vollmond. Und jetzt musst du halt quasi gucken, wie erklärst du halt jemand in den USA, dass dieser Immobilien wertlos ist. Wertlos, weil ein Schloss braucht kein Mensch auf der Welt. Ne? Und dieses Immobilien war auch Bundeshaus der Republik. Das heißt, 180 Staatsempfänge, 3 American Presidents haben in diesem Schloss übernachtet. Queen Elizabeth und. Und wenn du die Americans erklärst, dass der White Horse von Germany quasi wertlos ist, das glauben die nicht. Also geht nur eins über die Versteigerung. Und vor 12 Jahren, am 2. Juli um 10.02 Uhr, habe ich das Immobilien halt verkauft mit 50% Verlust von 13,6 Millionen D-Mark. Ist das Immobilien für 3 Millionen Euro, also 6 Millionen D-Mark, halt verkauft worden, mit einem blauen Auge davon gegangen. Man muss aber auch fairerweise sagen, mein Vater dachte, dass er wirklich sich mit Immobilien auskennt, weil wir haben dieses andere Haus in Irland gekauft für 2,2 Millionen und dieses Haus 2,5 Jahre später für 7 Millionen verkauft. Und er dachte einmal, dass er quasi wirklich ein gutes Gefühl hat.
Er hat es einmal durchgedribbelt, also kennt er sich jetzt überall aus.
Das Geld, was er da verdient hat, hat er da wieder verbrannt.
Oh nein.
Ne? Und das war so knapp, am Abend zuvor, vor der Zwangsversteigerung, habe ich eine Flasche Shampoos versteckt im Kühlschrank mit der Hoffnung, dass das Immobilien weggeht. Ich bin selber mit 1,7 Millionen mitgegangen, weil das ihr belastet war, sonst würde die Bank bei mir ja vollstrecken, mit der Hoffnung, dass ich es nicht kaufe. Und es kam ein toller Mann und Frau, Familie Overlag, die haben es übernommen und die haben das Immobilien seit 10 Jahren kernsaniert, weil das Immobilien komplett fällig war. Es war crazy. Und die haben das dann halt dann für 3,3 Millionen und 60.000 Euro gekauft. Und Glückwunsch und Dankeschön. Und ich habe das Immobilien erst nach 12 Jahren ein letztes Mal noch besucht. Und dieses Immobilien, der letzte Makler und letzte Mieter, weil es gab 3 Firmen hintereinander, die alle quasi pleite gegangen sind, weil das Ding einfach nicht zu tragen war, sagte zu mir, Joey, das überlebst du nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist mein nächster Marathon. In dieser Zeit quasi, in diesen 7 Jahren, wo ich dann gekämpft habe, um diese Immobilien zu verkaufen, habe ich meine Arbeit, mein Einkommen verfünffacht. Und danach ist es geblieben, also mit der Aufgabe gewachsen, aber es war sehr knapp. Ja? Und dann war das verkauft, ich bin nach Hause gekommen, habe meine Frau in den Arm genommen, geheult und habe die Flasche Shampoos aufgemacht und gesagt, wir sind frei.
Oh.
Ja, und das war sehr, sehr knapp.
Yeah.
Das hätte auch schief gehen können. Ich hätte es auch kaufen müssen. Und dann hätte ich nochmal 7 Jahre gebraucht vielleicht. Und vielleicht hätte ich das nicht gepackt. Aber eigentlich hatte ich nichts zu verlieren.
Yeah.
Deswegen habe ich dann halt einfach Gas gegeben. Wie ist es bei dir?
Rückschläge im Sinne von beruflich, privat, finanzieller Natur, was für ein Rückschlag? Weil ich finde, bei dir zum Beispiel, das wäre, würde ich jetzt mal behaupten, ja eher so ein finanzieller,
definitiv, ja,
Rückschlag gewesen. Aber ja, du bist ja Gott sei Dank nochmal aus der Schlinge rausgekommen. Aber ich frage mich eher so private Rückschläge.
Private Rückschläge? Okay, der Verlust meiner Mutter.
Ja.
Ne? Mit knapp 9 Jahre jung, meine Mutter stirbt. Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich glaube, der Alter ist irgendwie nicht so günstig. Für Angelo, der 10 Monate alt war, er kannte meine Mutter nicht. Für Patty, Maite und Barbie, die waren auch noch sehr, sehr, sehr jung. Es war eine schwierige Zeit. Trotzdem muss ich sagen, mein Vater hat alles gegeben. Hat alles gegeben. Wir hatten nichts. Es war so krass, Lola. Wir waren zu der Zeit so finanziell pleite, dass wir für meine Mutter keinen Sarg uns leisten konnten.
Ach Gott.
Mein Onkel und mein älterer Bruder Paul haben aus Bauholz einen Sarg gebaut. Muss ich dir vorstellen.
Das ist crazy.
Und vor 2,5 Jahren, als ich in Spanien wieder war, bin ich, und meine Mutter ist auch da beerdigt, ich habe den Grab wieder besucht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr geschämt, dass ich in 40 Jahren nicht da war.
Du warst in 40 Jahren nicht einmal da?
So ist es, ja. Und das ist nicht gut. Und aber so ist es. Trotzdem muss ich sagen, ich bin gesund, ich bin happy und alles ist super. Und aber Eltern zu verlieren, natürlich ist immer doof. Aber yeah, ganz jung ist natürlich auch noch doofer. Aber gut, egal. Es gab eine andere Geschichte. Wie ist es bei dir? Nee, warte mal, wir fragen dich erstmal. Wie ist es bei dir?
Rückschläge. Ich glaube, Rückschläge gab es bei mir nur insoweit, dass ich nicht wirklich verstanden habe, dass ich Grenzen habe. Dass ich emotionale Grenzen habe, war mir klar. Dass ich energetische Grenzen habe, war mir nicht klar. Und dass ich dann irgendwie mit Anfang 20 Panikattacken, Burnout, diagnostiziert bekommen, wo ich mir dachte, was zum Teufel ist denn jetzt bitte los? Das war für mich ein Rückschlag, aber irgendwo auch wieder ein Wachstum, weil ich gemerkt habe, ich muss anfangen, mehr als 4 Stunden pro Nacht zu schlafen. Ich muss anfangen, mein Leben zu strukturieren. Ich muss aufhören, nur meinen Beruf zu priorisieren, weil ich mir lange dachte, ich bin nur was wert, wenn ich beruflich saumäßig viel leiste und dass davon mein Wert und mein Sein abhängt. Aber dann zu verstehen, dass das, was hier drin ist, so viel mehr wert ist als all die Berufe, all die Jobs, all die Moderation, alles, was ich so machen, genießen, erleben darf, das ist schön, das ist nice to have, aber am Ende des Tages ist das, woran ich wahrscheinlich an meinem Sterbebett denken werde, das sind nicht die großen Jobs, die ich moderiert habe. Das sind die Momente, die ich mit meinen Herzensmenschen hatte. Und das habe ich mit Anfang 20 geblickt und vor 2 Jahren noch einmal mehr, weil ich mal wieder einfach ich habe so über die Stränge geschlagen beruflich, weil ich alles machen wollte und meine Managerin war schon so, hey, mach mal halblang und ich war so, nee, ich möchte das alles machen und dann habe ich plötzlich so Panikattacken bekommen, dann noch gekoppelt mit diesen Morddrohungen, die ich im Hintergrund hatte, dachte ich, das ist so ein Auto an mir vorbeigefahren, morgens in einem Café und ich dachte, dass da ein Typ aussteigt und mich umbringt. Ich war mir so sicher über diese Situation, obwohl die natürlich nicht existierte. Da ist einfach nur eine dunkle, also so getönte Scheiben, so eine G-Klasse vorbeigefahren und in meinem Kopf war ganz klar, da steigt jetzt einer aus und der schießt mich jetzt ab, meine Freundinnen, mein Papa, die dabei waren, wahrscheinlich auch noch. Es war in meinem Kopf ganz klar und mein Körper hat reagiert. Was mein Kopf nicht gemacht hat, war mir diese Information zu erteilen, dass das gerade Quatsch ist, sondern mein Kopf hat auf diesen Gedanken mit meinem Körper reagiert und ich habe angefangen zu zittern, ich habe plötzlich Panik bekommen, mein Herz schlug immer schneller, ich habe angefangen zu weinen, ich habe so geschwitzt, mir wurde kotzübel und ich war in diesem vermeintlich wunderschönen Café, aber in für mich einer kompletten Horrorsituation. Und mein Papa hatte plötzlich Tränen in den Augen und meinte, was zum Teufel passiert hier gerade? Und ich so, ja, da ist gerade ein Auto vorbei und ich dachte, der steigt aus und ich dachte, der erschießt mich und dann euch. Ja, was, Lola, wir sind in Berlin, wir sitzen in einem Café, wir frühstücken, die Sonne scheint. Was ist passiert? Was ist los? Und ich habe gesagt, ja, ich hatte gestern einen Dreh zu Morddrohungen. Ich habe den ganzen Tag Morddrohungen vorgelesen, die mir geschickt wurden und ich glaube, das hat sich einfach alles so aufgebäumt. Und dann hat er gesagt, schaffst du es am Montag, weil da hätte ich eigentlich eine internationale Show moderieren dürfen. Die ganze Woche wäre mit tollen Jobs gewesen. Und dann meinte er, schaffst du es, vor all den Kameras, vor den abertausenden Menschen zu stehen und diesen Job zu machen? Schaffst du es, den Job gut zu machen? Und ich habe ihn angeschaut, ich habe geheult und habe gesagt, ich weiß gerade gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was gerade hier oben los ist, weil das ist gerade nicht miteinander im Austausch. Mein Kopf, mein Körper, die reagieren gerade nicht gut aufeinander. Und dann hat er gesagt, dann sagst du jetzt alles ab. Du rufst deine Managerin an und du sagst alles ab. Und ich so, nee, das geht schon. Ich brauche nur einen kurzen Moment. Also dann geh nach Hause und versuch, dich runterzuatmen. Dann war ich zu Hause, wollte mit einer Freundin spazieren gehen. Ich habe es nicht mehr geschafft, meine Flasche mit Wasser zu befüllen. Das hat mich zu sehr überfordert. Ich habe plötzlich nicht mehr geschafft, meine Schuhe zu binden. Also die vermeintlich normalsten Dinge, die gingen plötzlich nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, ich muss einen Stopp einlegen. Ich muss einmal kurz im Außen Nein zu allem sagen, um Ja in mir drin zu sagen und wieder klarzukommen. Und dann habe ich einige Wochen alles abgesagt beruflich, was ich davor noch nie gemacht habe. Ich habe mein Handy ausgemacht, ich habe alles ausgestellt und bin mit meinem Papa auf den Hof und war da dann ein paar Wochen, um einfach klarzukommen und mir auch mal die Frage zu stellen, wer bin ich, wenn ich nicht die Moderatorin bin, wenn ich nicht die Person bin, die da auf irgendwelchen großen Billboards hängt. Wer ist dieser Mensch ohne die Arbeit? Da bin ich dann auch stolz auf mich, bin ich auf die Person stolz, die ich bin, nur von mir, von meinem Charakter und bin aus diesem Hamsterrad ausgestiegen und war echt, also ich hatte richtig Angst, weil ich nicht wusste, was in dieser Stille kommt und was da so hochkommt und habe dann aber irgendwann geblickt, es geht um so viel mehr als diesen Beruf, es geht um so viel mehr im Leben, als beruflich erfolgreich zu sein und meine Herzensmenschen muss ich priorisieren. Meine Sternstunden mit Freunden und Familie, die kann mir niemand nehmen. Und die werden mich immer mehr erfüllen, als egal wie toll der Job ist, als jeder Job auf dieser Welt, glaube ich. Und das war für mich so ein Rückschlag, der mich aber echt hat wachsen lassen.
Wow. Ich werde oft gefragt, ob ich halt quasi getrieben bin. Mhm. Wirst du das auch gefragt? Fragst du dir selbst das?
Ja.
Okay, dass man in so ein überholt auf 180 auf der Autobahn.
Total. Was antwortest du, wenn du das gefragt wirst?
Ich sage immer, ich mache das alles freiwillig und mir gefällt das und ich bin glücklich und gesund und frei. Und dann sagen die, okay, weil es so viel ist, aber ja, ich glaube, wenn man seine Berufung gefunden hat und das tut, was man liebt und du tust es auch und du arbeitest sehr hart dafür, dann wärst du auch sehr erfolgreich.
Das stimmt.
Und deswegen bist du auch so erfolgreich, weil du leidenschaftlich quasi deinen Weg so stark nachgehst und arbeitest. Glückwunsch.
Danke
ja, wirklich.
Schön.
Congratulations. Dein Erfolg hast du sehr selbst erarbeitet. Es ist nicht quasi hier in
den... Es wird einem nicht geschenkt.
Nein.
Und ich finde, es ist auch immer so wichtig, dazu zu sagen, nach außen hin werden Menschen hundertprozentig denken, wir sind beide unendlich stark und unendlich glücklich und da gibt's keine Schattenseiten. Und ich denke mir jedes Mal, wo viel Sonne scheint, da fällt viel Schatten. Und das muss man sich, finde ich, schon auch im Klaren darüber sein, dass wir zwar beruflich Unglaubliches machen dürfen, aber natürlich, wenn du zum Beispiel auch viel beruflich unterwegs bist, du hast vielleicht die ersten Schritte von deinen Kindern dadurch nicht miterleben können oder das erste Mal, als sie was gesagt haben. Da boost man macht schon Einbußen und das finde ich ist wichtig im Hinterkopf zu bewahren. Man kann nicht zu allem Ja sagen und manchmal muss man dann zum beruflichen Ja sagen und muss aber dann zum privaten in gewisser Weise Nein sagen. Und das finde ich, weil ich schon auch dann manchmal gefragt werde, so du machst gefühlt alles, also was sind die Einbußen dafür? Was würdest du sagen? Was muss man einbußen? Also gerade wenn du vielleicht sogar an deine Family und an deine Kinder denkst.
Klar, für mich, ich bin wenig zu Hause, aber dafür ist meine Frau, die viel härter arbeitet wie ich. Vier Kinder, der ganze Hof und der ganze Arbeit und Tiere und dies und das und tausend Sachen. Top-Management, Timing, ne? Wenn man das sieht, was eine Frau leistet. Und aber ich habe den Rücken frei. Und wenn ich unterwegs bin, ich habe auch kein schlechtes Gewissen.
Ja.
Weil ich kämpfe für uns. Ne? Ich kämpfe für uns. Und ja, und deswegen alles gut. Es ist, ja, und ich, das sage ich schon seit 20 Jahren, es wird irgendwann weniger.
Ja.
Ne? Aber es wird nicht weniger. Es wird immer mehr. Und momentan, Lola, das ist so crazy. Es ist wie so ein neuer Frühling. Es kommt quasi eine komplette, sag ich mal, neue Welle von seit eineinhalb Jahren. Normalerweise komme ich von ganz normalen, sag ich mal, Fernsehen, ARD, RTL und hier und hast du nicht gesehen, so old school. Und jetzt durch diese neuen Medien, wo du aufgewachsen bist, in deiner Generation quasi, Streamingdienst, YouTube und Social Media und hast du nicht gesehen und irgendwie bin ich da klein reingerutscht und ich verstehe die Welt nicht, aber es macht Spaß und ich muss sagen, deswegen habe ich so viele interessante junge Menschen kennengelernt, die unfassbar dynamisch, kreativ und mich inspirieren und das macht Spaß und beide Welten zu erleben, lohnt sich. Wäre zum Beispiel Seven vs. Wild nicht was für dich?
Habe ich mir auch 100%. Immer wenn ich deine Cappy anschaue mit Seven vs. Wild, denke ich mir so, worauf lässt man sich da ein?
Also, du wärst die fünfte Staffel, die jetzt kommt, ich glaube, keine Ahnung, was neue Regeln sind, aber auf jeden Fall die letzten zwei war das so, du wärst abgesetzt in der Wildnis, 14 Tage, musst gucken, dass du überlebst. Wenn du die 14 Tage schaffst, dann bist du auch ein Gewinner. Ne? Also alle, die zwei Wochen packen, sind Gewinner. Es gibt nicht einen Gewinner, es gibt halt quasi mehrere Gewinner. Und zum Beispiel die vorletzte Folge, Kanada, das waren 7 Zweierteams, abgesetzt in Kanada mit einem Hubschrauber in der Wildnis. Das Einzige, was du mitnehmen darfst, ist quasi so eine Flasche, die hat ein Volumen von 1 Liter und nur das, was du reinbekommst. Also das heißt, für beide, ne? Und dann hast du ein Messer, eine Säge drin und wir haben halt zum Feuer machen und so und hast du nicht gesehen, wir werden in der Wildnis abgesetzt, wo wirklich der Bär rumläuft und auch Wölfe und Pumas und hast du nicht gesehen. Und dann klar, die Basic Skills zum Thema Survival ist Feuer, dann braucht man halt natürlich auch einen Schalter und sauberes Wasser, number one, und im besten Fall auch Essen, ne? Und dann muss man sich selbst filmen. Also das Ganze ist real und du filmst halt quasi die ganze Zeit dich selbst. Es ist ein großes Format und es ist echt. Und ich kann es nur bestätigen, der Gründer Fritz Manicke, super Typ. Und das Ganze ist real. Und ich bin 100% sicher, dass du quasi das Ding so rocken würdest.
Ich bin richtig glücklich, wie du an mich glaubst. Das ermutigt mich richtig. Aber wie kann ich denn 2 Wochen in der Wildnis ohne Essen und ohne Wasser überleben? Wie komme ich an trinkbares Wasser?
Genau. Du machst einfach eine kurze Schulung. Aha. Und du lernst diese 4 Basic Skills. Und dann kannst du das. Ganz einfach. Dann kannst du das. Dann weißt du, wie du dir ein Shelter baust. Du weißt, wie du halt Wasser filtern kannst. Und du weißt, wie man Feuer machen kann. Und und im schlimmsten Fall, meinst du, du schaffst 2 Wochen ohne zu essen? Auf jeden Fall, oder? Natürlich. Fasten. Die ersten 3 Tage hart. Ja. Danach ist eine komplette körperliche Entgiftung. Es ist super. Du kommst in richtigem Flow rein.
Ja, krass. Ja? Hast du 2 Wochen nicht gegessen?
Ich habe in Kanada 2 Wochen quasi einen Fisch gegessen. Einen Fisch habe ich gefangen. Ne? Aber ich habe schon mal so Fasten gemacht. So, ja. Hast du schon mal Fasten gemacht? Mhm. Ja, wie viele Tage?
Es waren nicht so viele Tage. 2, 3, glaube ich.
Okay, ich habe schon mal 23 Tage ohne zu essen. Wow. Ne? Und nur Wasser getrunken und in der Zeit gearbeitet und am Tag 12 Halbmarathon und am Tag 20 einen Halbmarathon. Zu gucken, wie der Körper halt quasi reagiert. Yeah. Das war so als Versuchung, weil ich quasi im Rahmen von Dschungelcamp, kennst du? Mhm. Ne? Kurz danach bei SternTV quasi immer, ich bin 5 Jahre hintereinander immer abgesetzt worden. Und dann Yao hat moderiert noch und sagt, okay, und jetzt zeigen wir euch, wie das wirklich geht. Und Joey Kelly haben wir abgesetzt hier in Bhutan oder an der Grenze von Vietnam in so einer Insel und der hat nichts bei sich. Und jetzt sind wir gespannt, den droppen wir und dann quasi und für zu wissen, ob ich dann wirklich, wenn ich nichts zu essen finde, ob ich 2 Wochen in der Wildnis überlebe, habe ich gedacht, in der Zivilisation 3 Wochen. Und das ging, klar, die ersten 2 Wochen schwierig, aber der dritte war dann ein bisschen schwieriger und 23 Tage war interessant. Es ist machbar. Wir haben so viel Reserven im Körper. Also die Limits sind 2 Wochen ohne Essen, 2 Tage ohne Schlaf und 2 Tage ohne Trinken. Diese Limits haben wir alle, weißt du? Und deswegen, ich werde Fritz Manicke und sein Team sagen, Lola will unbedingt kommen zu 7 vs. Wild.
Da bin ich aber mit dir. Können wir das zusammen machen? Sind immer 2 Teams.
Nein,
oder?
Es ist jedes Jahr anders. Also die 2 Staffeln davor war 7 Einzel. Und jetzt zum Beispiel Neuseeland, die letzte Staffel, wo ich auch dabei sein dürfte, war 7 Leute abgesetzt zusammen. Oha. In Neuseeland, in den Bergen, in Spätherbst, wo es richtig kalt war. Und dann gab es einen Flug, der gecrashed ist. Das war die Szenario. Und dann konnte jeder entscheiden, du gehst alleine oder du bleibst im Team und helfst, ne? Und es ist spannend, es ist interessant, eine Mischung aus Creators, aus und dann auch ein paar Survival Trainers, also Survival, sag ich mal, Experten. Ne?
Ist das heftig.
Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass du halt quasi das locker packen würdest, weil du bist Mindset stark. Yeah. Und das ist das Einzige, was man eigentlich braucht. Und du brauchst natürlich auch ein paar Basics, Skills. Yeah.
Ja? Auf jeden Fall, weil ich glaube, Stand jetzt wüsste ich nicht, wie ich mir selbst ein Wasserreservoir bauen kann. Aber ich glaube, spätestens du würdest es mir beibringen. Du hast jetzt gefühlt schon alles gemacht, was man im Abenteuerbereich machen kann. Gibt's irgendwas, was du noch nicht gemacht hast? Irgendein absurdes Abenteuer, irgendeine absurde Idee, die du noch nicht hast, die du noch nicht realisiert hast, die vielleicht sogar noch so auf deiner Bucketlist ist?
Gibt es natürlich, ja. Afrika durchqueren in den nächsten 1-2 Jahren mit dem Motorrad quasi einmal Trans-Africa, da gibt's halt so eine Straße, die ist ein bisschen kompliziert, weil momentan in Südsudan es schwierig überhaupt da reinzukommen, aber man kann halt quasi, es gibt einen Umweg über Saudi Arabia und Oman und dann hoch nach Kairo zu den Pyramids und das steht an und dann natürlich auch die anderen Sachen, die ich auch sehr sehr gerne mache. Also ich hoffe, mein Vorbild ist, den kennst du nicht vielleicht, Rudi Kanneberg, okay, Rudi Kanneberg ist leider vor 4 Jahren mit 84 Jahre jung von uns gegangen und der hat zum Beispiel die absolut krassesten Sachen gemacht, die man sich vorstellen kann.
Yeah.
Der hat einen selbstgebauten Floß aus dem Baum, The Tree genannt, und der ist mit diesem Floß über die Atlantik gesegelt.
Nein.
Und dieser Floß steht bei mir auf dem Hof.
Nein.
Doch.
Was? Ne?
Ja, ich war sein größter Fan, weißt du? Und der hat die absolut verrücktesten Sachen gemacht, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und Genau, und der ist quasi mein Mentor, mein Hero. Und der ist mit 68 Jahre jung in der Amazonas von Hubschrauber hunderten von Kilometern abgeseilt, nur mit einer Unterhose und einem Messer. Und 6 Wochen später kam der halt quasi zu der Zivilisation. Der hat die absolut verrücktesten Sachen gemacht, die es überhaupt gibt. Und das sind quasi meine Heroes, meine Vorbilder, meine Mentoren. Und wie ist es bei dir?
Boah, also meine Mama ist mein Vorbild. Menschlich, zwischenmenschlich, von ihrer Sozialkompetenz, boah, schier unübertrefflich. Ich habe eine Coachin, die ist für mich auch wie eine Mentorin, weil ich immer merke, dass ich so in diesem Wahnsinn im Alltag, da renne ich irgendwie so schnell rum und dann nimmt sie mich so einmal in der Woche, nimmt sie mich dann da so gefühlt einmal kurz für eine Stunde raus und sagt, so, wie haben wir es denn? Und ich so, hä, was denn? Ich will doch gerade. Und bin so in meinem Wahnsinn und da holt die mich immer sehr gut runter und lässt mich reflektieren, sorgt dafür, dass ich mein Leben in gewisser Weise so nachhaltig umstrukturiere, dass ich auch mal wieder mehr Freizeit habe und so weiter. Also die ist eine super gute Mentorin. Ich hätte gerne noch so eine moderative Mentorin, wie so eine Barbara Schöneberger. Die ich wie so eine Ziehmama, die mich so an die berufliche Hand nehmen würde. Das fände ich mal noch richtig schön.
Kennst du die?
Ja.
Okay.
Ich war mal bei ihr zu Hause. Sie hat mich mal zu sich eingeladen.
Wow.
Ich habe ihr nämlich einfach bei Insta geschrieben, war so, hey Barbara, ich dachte mir so, das wird sie eh nicht sehen, aber auch da, sei mutig und dir gehört die Welt, ich probiere es aus. Dann habe ich ihr geschrieben, meinte so, hey Barbara, du bist für mich ein Riesenvorbild und ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal lesen wirst, aber ich würde mich so freuen, dich mal kennenzulernen. Vielleicht hast du irgendwann mal Zeit. Und dann hat sie tatsächlich geantwortet.
Wow.
Hat mich zu sich eingeladen nach Hause. Ich kam da mit einem Blumenstrauß an und dachte mir, das passiert gerade nicht wirklich.
Crazy.
Und dann macht Barbara Schöneberger die Türe auf, hat mich bekocht und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Diese Frau, die ich schon so lange so bewundere, was die beruflich alles reißt, dann noch als Mama, die hat, das ist unglaublich, was diese Frau, wie schlagfertig sie auch ist, was sie alles erlebt. Ich finde das so toll. Und dann haben wir stundenlang geredet und ich dachte mir so, boah, sie möchte ich gerne als Mentorin. Aber die hat natürlich auch viel zu tun. Das ist halt nicht immer so, das ist so machbar, glaube ich. Oder hast du da irgendeinen Tipp, wie man an sowas rangeht?
Also ich kann es nur bestätigen, Barbara Schöneberger, ich habe sie bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen, also interne Veranstaltungen, so für Unternehmen, wo sie halt moderiert, hinter die Kulissen beobachtet, ne? Und gesehen und mit ihr gesprochen kurz. Aber ich war nicht bei ihr zu Hause. Also du bist viel weiter gekommen wie ich. Aber ich bin auch ein Mann, das ist alles gut. Auf jeden Fall, sie ist sowas von unkompliziert, bodenständig, professionell, spontan, authentisch, alles. Sie verkörpert Number One.
Yeah.
Barbara Schöneberger ist a Monster. Really, es ist unfassbar. So, sie braucht keinen extra Raum hinter die Kulissen, sie lässt sie da schminken, dann hat sie quasi, sie sieht sich da an und dies und das und denkst, Barbara, du bist cool.
Ja.
Wirklich.
Und, Wahnsinn,
und dann auf der Bühne ist sie professional und kann über sich selbst lachen, aber sie moderiert, sie singt, sie bringt das Publikum wirklich zum Kochen. Also ist fantastisch. Also sie ist für mich auch wirklich aus Moderation. Wenn ich Moderatorin wäre, würde ich auch davon träumen, dass sie halt quasi mein Mentor. Aber sie ist es schon. Du bist mit ihr befreundet.
Naja, ich wünschte, ich wäre mit ihr befreundet. Also ich durfte einmal zu ihr nach Hause, aber ich glaube, befreundet würde ich es leider noch nicht nennen, aber ich würde es mir wünschen. Ich würde mir so sehr wünschen, noch so viel mehr von ihr zu lernen, weil ich finde es oft so schade in dieser Moderationswelt oder gerade in der Medienwelt, dass mir fehlt es oft, dass da so ein Miteinander ist. Ich habe oft so das Gefühl, es wird einem vieles nicht gegönnt und ich finde es total schade, weil ich weiß noch, wie ich das allererste Mal den allerersten Moderationsjob hatte und ich dachte mir so, wow, wie cool, die ganzen anderen Moderatorinnen kennenzulernen und ich freue mich voll und dann habe ich irgendwie mitbekommen, wer alles schlecht über mich redet, bevor ich die überhaupt kannte und dachte mir so, wie schade, wieso ist das so? Und habe dann aber irgendwann verstanden, dass halt vielen Frauen immer noch gesagt wird, am Tisch ist nur Platz für eine Frau.
Oh.
Und das ist halt, das sind so patriarchale Strukturen und das ist leider bis heute immer noch ein großes Problem, weil ich denke mir so, ey, ich wünsche mir, dass wir Frauen zusammenhalten. Ich wünsche mir, dass die Männer zusammenhalten. Aber am Ende wünsche ich mir am allermeisten, dass wir alle zusammenhalten. Weil keine Frau ist besser als irgendein Mann. Kein Mann ist besser als irgendeine Frau. Wenn wir uns respektvoll auf Augenhöhe begegnen und es am Tisch genauso viel Platz für Frauen hat wie für Männer, finde ich, wäre uns doch eigentlich allen am meisten geholfen.
Ja, definitiv. Wahnsinn. Hättest du gerne einen Bruder?
Ich habe einen Bruder. Ich habe einen großen Bruder. Ja? Aber der ist halt ein Halb, also das ist mein Halbbruder. Wir sind leider nicht zusammen aufgewachsen. Ich habe mit meinem Bruder leider viel zu wenig Zeit so gesehen verbracht. Und wir sind, also der heiratet jetzt bald und da gehe ich auch hin und da freue ich mich auch. Aber ich glaube, ich kann es an der Hand abzählen, wie oft wir uns gesehen haben, wie oft wir miteinander sprechen. Und das finde ich voll schade. Weil da ist nicht so diese Nähe, weil die hätte ich mir immer sehr gewünscht. Ich mag so männliche Energie.
Ist er älter oder jünger?
Älter, der ist, glaube ich, 40.
Von deinem Vaters erste Ehe.
Mein Papa war ausgesprochen motiviert, als er, glaube ich, sehr jung war.
Okay. Ja, aber dafür hast du einen Bruder, ne?
Dafür habe ich einen Bruder.
Und der ist auch noch größer wie du?
Der ist ein Riese. Ja. Leo ist ein Bär. Leo ist, glaube ich, so gefühlt 2 Meter groß.
Wow.
Der ist ein riesengroßer Brummer, der ist ein Brett. Und ich habe den als Kind, weiß ich noch, das hat mir meine Mama auch immer erzählt, ich habe den immer richtig angehimmelt. Ich wollte immer seine Aufmerksamkeit und war immer so die kleine Schwester, die ihm so am Zipfelrock gefühlt hing und immer gesagt hat, hallo, ich will mit dir spielen. Aber der war halt schon echt viel älter. Mhm. Und das war, also ich fände das richtig schön, wenn wir näher beieinander wären. Weil das hattet ihr. Es war wahrscheinlich bei euch eher das Gegenteil, dass es manchmal vielleicht sogar schon zu nah war, oder?
Ja, für manchen bestimmt. Ich habe immer geguckt, dass ich halt quasi auch mein eigenes Ding mache.
Ja.
Es gab zu Hause ein Slogan, ein Sprichwort, und der war nicht positiv. Wenn etwas zum Beispiel schiefgegangen ist, nicht immer, aber oft, hat mein Vater meine anderen Geschwistern gesagt, stop that Joeyism.
Oh. Wirklich?
Aber ich fand's gut.
Warum fandest du das gut?
Als wärst du
so der Inbegriff von irgendwas, was schief geht.
Nein, ich fand's gut, weil ich einfach meine eigene Partei hatte, so gefühlt. Weißt du, was ich meine? Das Stop that Joeyism. Das heißt, ich habe einen anderen Einfluss. Ich habe eine eigene Meinung. Ich bin quasi Joeyism. Ja, das ist gut. Genau, siehst du? Der hat sich von mir beeinflusst und weil ich Recht habe, weil wir kämpfen für unsere Rechte und Freiheit. Weißt
krass,
du?
Krass, dass du es so siehst. Das ist doch super.
Ich habe das Spiel umgedreht.
Ja, finde ich, ne?
Und deswegen habe ich halt, und es gibt ein witziges Wort. Also mein Vater sagt immer, you're running away from the family. You're running away from the family.
Hat er dir gesagt?
Ja, genau. Weil ich immer quasi einfach gesorgt habe, dass ich auch mein eigenes quasi hier Freiraum halte.
Ja.
Wo wir eigentlich keinen Freiraum hatten, weil wir haben halt erst in Kelly Family London Busse gelebt, innen drinne, oben 10 Betten, alle Kinder da und etc. Und irgendwann hatten wir einen zweiten Bus und ein Hausboot und hast du nicht gesehen. Und als wir das Hausboot hatten und lebten in Köln, dann war ich der Erste, der ausgezogen ist. Und dann bin ich eingezogen in so einen Container.
Ja.
In so einen Baucontainer. Den habe ich von innen verkleidet in Holz.
Aha.
Und habe auf diese 12,5 Quadratmeter gelebt, ne? Und man hat mich, mein Spitzname hieß früher Container Joe. Ne? Und irgendwann, ich fand Containern so praktisch und super, dass ich 50 Container hatte. Ne?
Was also hast du mit 50 Containern gemacht?
Die ganzen Merchandise, dies, das, hast du nicht gesehen. Also Sortiment, das heißt, und du konntest Containern halt einfach von A nach B transportieren mit überschaubarem Geld. Und du musst die nicht heizen, du musst kein Lager mieten etc. Und irgendwann haben die gemerkt, am Anfang haben die gelacht, dass ich halt quasi im Container eingezogen bin. Es hat nicht lange gedauert, da ist Maite im Container gezogen, eigenes. Patty war im Container. Dann Barbie im Container, also wirklich die Hälfte hat irgendwann gemerkt, ey, das sind deine eigenen 4 Wände. Das ist cool und da ist ein Schlüssel und da schließt du ab und lass mich in Ruhe.
Ist das geil, ist das herrlich. Container.
So ist es. Ich habe heute immer noch 28 Containern. Da habe ich habe Containern, ich weiß nicht, was drin ist.
Nein.
Also ich werde bald anfangen, halt quasi auszumisten, weil wenn der Container weg wäre, es würde auch nichts fehlen. Weißt du?
Aber du bist kein Messi, hast du gesagt, ne?
Kein Messi. Es ist alles.
Ich habe nur 28 Container.
Aber ich habe viele Container halt quasi mit Baumaterial. Ich sammle halt altes Baumaterial, Backsteine, dies, das, ja. Pflaster, hast du nicht gesehen, die ich dann halt lagere. Und die Sachen halt quasi wegzuschmeißen, sind zu schade. Eiche, Brettern, Balken, dies, das, die alten Dachsiegel zum Beispiel, die waren noch.
Biberschwanz oder was für Dachziegel?
Nee, das waren halt quasi aus Keramik. Yeah. Aber alte, die sind schon von 19. Jahrhundert. Aha. 150 Jahre alten, kleinen. Die kann man dann sammeln, in Paletten stellen. Und dann kann man damit einen Brunnen bauen oder dekorieren. Och also Gott. So Kleinigkeiten. Wenn du alte Dachpfannen brauchst für deinen Hof, für einen Brunnen etc., sag mir Bescheid. Ich habe Tonnen davon.
Lieben gerne. Ich sehe uns sowieso schon, ehrlich gesagt, so ein bisschen rumwerkeln. Bei dir auf dem Hof, bei mir auf dem Hof. Dann können wir so rumwerkeln, irgendwelche Sachen bauen. Ich weiß nur nicht, ob du die Zeit hast.
Ich nehme mir die Zeit. Ich zeig dir den Hof. Oder ich und meine Frau und meine Tochter Lili, weil die wirken da auch im Hof sehr viel. Die machen das meiste Arbeit.
Was passiert da auf dem Hof? Was erwartet mich da? Welche Tiere erwarten mich? Was magst du am Hof am liebsten? Was gibt's da? Wie sieht's da aus?
Okay, der Hof, der hat 2.500 Quadratmeter Nutz- und Wohnfläche. Das Haupthaus hat 4 Einheiten oben und die sind halt, da wohnen halt quasi Mitarbeiter von mir. Und wir sind mit der 4. in der Endzügen des Sanierungs und dann wird die halt auch bezogen. Dieser Hof ist nur für Events, das, was du machst. Mhm. Aber bitte nicht falsch verstehen, man kann es nicht mieten.
Yeah.
Ne? Also es gibt auch keine Webseite und auch keine Werbung dafür und keine Flyer. Da machen wir Events für Unternehmen, die ich für arbeite. Also nur Leute, die ich kenne und mag.
Yeah.
Sorry. So ist es. da wohne ich nicht. Mhm. Verstehst du? Aber wir haben halt Pony, Pferd, also ich nicht, die gehören meine Tochtern und 3 Hunde. Drei Hunde. Und wir haben ein kleines Hund, ein Bolonka.
Ein Bolonka?
Der wiegt 1,4 Kilo nur.
Ach süß.
Das ist ein russisches Hund und der ist so intelligent. Es fehlt nur noch den Knopf am Ohr und dann ist ein lebendes Steiftier. Das ist crazy. Der ist so von ersten Moment in der Familie drin. Und der ist der Wahnsinn. Und aber ich kümmere mich um gar nichts. Das macht alles hier meine Frau und die kümmert sich um alles, weil ich bin ja halt an die Front. Und
du bist an der Abenteuerfront. Wie sieht bei dir eigentlich so ein Alltag aus? Hast du sowas überhaupt? Weil bei dir ist ja wahrscheinlich auch jeder Tag anders.
Ja, es ist jeder Tag anders. Es gibt viele Tage, die gleich sind, weil ich halt unterwegs halt, wie gesagt, halt für die Industrie Vorträge mache. Und dann, jetzt fahre ich nach Warnemünde und habe da halt jetzt um 17 Uhr einen Vortrag für 380 Zahnärzte. Und da erzähle ich halt quasi das Thema, wie schaffe ich mein Ziel. Und dann fahre ich auch nach Hause. Und morgen um 10 Uhr starte ich in Gelsenkirchen und habe eine Gruppe von 50 Leute, die ich 100 Kilometer durchziehe. Und
rennen
dann
oder?
Marschieren. Wir marschieren 100 Kilometer. Und und dann geht's halt am Montag weiter und 7 Tage die Woche und es macht sehr viel Spaß. Wie ist es bei dir? Wie sieht die Woche aus?
Oh Gott.
Was darfst du sagen?
Sehr gute Frage. Ich habe Gott sei Dank ein Handy, worauf ich blicken kann und dann weiß ich, was in meinem Kalender ist, weil mein Kalender sieht immer aus, wenn ich den aufmache, die Leute sind immer so, ach du Jemine, ist das schlimm. Mein Kalender sieht immer aus wie so eine bunte Wiese mit ganz vielen Farben und mit unzähligen verschiedenen Terminen. Also ich glaube, wenn ich jetzt an die nächste Woche denke, dann, was haben wir gerade, was ist heute für ein Tag?
Freitag.
Ah, heute ist Freitag, okay. Dann ist bei mir 3 Tage. Ah, warte. Zuerst Hamburg drehen für eine TV-Show. Dann am nächsten Tag geht's, am Abend glaube ich direkt noch mit dem letzten Flieger nach Amsterdam. Werd dann direkt wieder zur nächsten Show eingeflogen und so geht es dann von Ort zu Ort. Also ich habe das sehr oft, dass ich morgens aufwache und keine Ahnung habe, in welchem Land und in welchem Bett ich mich befinde.
Wow.
Hast du das auch?
Habe ich.
Ja.
Ja, sehr oft. Darf ich fragen?
Ja.
Musst du nicht beantworten? Wie groß ist dein Team? Sind das?
Also, ich habe eine Assistentin. Ich habe jetzt bald dann eine Festangestellte für meinen Bauernhof. Ich habe eine Managerin und da steckt ein ganzes Team mit dahinter. Einen Finanzberater und dann, je nachdem in welchem Bereich, habe ich dann halt die jeweiligen Teams. Also für Schmuck gibt es ein Team, für Sportprogramme gibt es ein Team, für je nachdem, Parfüm gibt's ein Team. Also alles, je nachdem, in welchem Segment ich was rausbringe, habe ich ein Team, was das alles Gott sei Dank phänomenal unterstützt und sich um alles kümmert.
Aber du bist der Kopf.
In gewisser Weise ja.
Und also, auch der Herz.
Das Herz auf jeden Fall. Ich glaube, ich könnte mich auch niemals nur durch Kopf entscheiden. Bei mir ist es immer eine Herzentscheidung. Bei mir ist immer das Herz spricht und ich höre, der Kopf hört dem Herz zu und dann sagt der Kopf vielleicht so nee und mein Herz sagt doch, doch. Und dann entscheide ich, glaube ich, immer nach Herz und Bauchgefühl.
Wie hast du gelernt, halt quasi so als Unternehmerin zu arbeiten?
Oh, ich habe es ehrlich gesagt.
Das ist vielseitig, das sind viele Säulen.
Ja, ich habe es nie so wirklich, ich glaube, learning by doing.
Okay.
Also ich habe das nie wirklich gelernt. Ich wollte auch nie was von Zahlen wissen, weil ich das alles immer ganz abstrus fand und habe dann aber irgendwann so gemerkt, okay, wenn du leaden willst, dann musst du Verantwortung übernehmen. Du musst dir im Klaren sein, dass es gewisse Themen gibt, wo du dir auch einfach Expertinnen und Experten suchen kannst, die dich unterstützen. Aber am Ende bist du dafür verantwortlich. Das ist wie mit der Steuer. Deswegen, ich habe eine wunderbare Steuerkanzlei, ich habe einen tollen Finanzberater, ich habe eine wunderbare Assistentin, die mir sehr viel Unterstützung leistet, weil ich könnte das nicht. Aber am Anfang, ich erinnere mich noch so gut daran, wie ich in meinen freien Sekunden dann immer angefangen habe, meine ganzen Bewirtungsbelege einzuscannen, in mein Steuerportal hochzuladen und so weiter. Und das habe ich irgendwann Gott sei Dank gelernt abzugeben und dann auch zu verstehen, dass das Geld nicht auf dem Konto liegt, dass man es investiert in ETFs zum Beispiel oder in worin auch immer man investieren will oder dass man sich Immobilien aneinander bringt, dass man anfängt, jetzt auch beim Bauernhof, dass ich mir auch da ein Team aufstelle, dass ich mir in jedem Segment ein Team aufstelle oder ein existentes Team an meine Seite hole. Alleine könnte ich das alles überhaupt nicht. Ich hasse E-Mails. Ich habe eine Managerin, die macht das Gott sei Dank alles. Ich könnte das. Ich will mir keine Verträge durchlesen. Ich glaube, ich habe mir auch noch nie einen Vertrag durchgelesen, weil ich mir denke, nee, ich habe meine Managerin, die weiß, was ich will, die weiß, was ich kann, der vertraue ich und die bringt das Schiff dann Gott sei Dank in den sicheren Hafen und ich gebe alles an meiner Energie und an meinem Herz und an meinem Verstand und gebe das alles rein. Aber ich glaube, hätte ich kein Team, das wird nicht funktionieren.
Abi mit 17.
Ja.
Wie geht das?
Ich war auf einer Waldorfschule, bin dann aufs Gymi, habe dann die Klasse übersprungen und mit 17 war ich fertig. Also es geht ganz schnell.
Wow.
Aber es war dann schon auch verrückt, weil ich mir so dachte, was mache ich jetzt? Und ich wusste Gott sei Dank, dass ich zum Radio möchte. Aber es ist schon, finde ich, in so jungen Jahren ist es schon sehr viel Verantwortung, die man plötzlich trägt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich eine Bewerbung schreibe. Ich hatte keine Ahnung, wie ich für mein Gewerbe plötzlich die Steuer mache, wie ich meinen Jahresabschluss mache. Ich hatte von so vielen Themen keine Ahnung, dachte mir so, warum kann ich einen Satz des Pythagoras? Ich brauche eine Steuerexpertise, die habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie mein Gewerbe aufbaut, aber ich weiß, wie ich ein Gedicht interpretiere. Weiß ich jetzt nicht, was besser ist. Bist du überhaupt mal so richtig zur Schule gegangen und hast das alles gelernt? Oder wart ihr, wenn ihr so viel unterwegs wart, eigentlich auch eher learning by doing unterwegs?
Nie in der Schule, kein Schulabschluss.
Du warst nie in der Schule?
Nicht einen Tag.
Nein, du warst noch nie in der Schule?
Noch nie in der Schule.
Ah!
Es hieß früher immer, wir sind offiziell Homeschooling, was in Deutschland verboten war. Deswegen waren wir auch nirgendwo sässig und nirgendwo angemeldet.
Nein.
Und wir waren eigentlich immer so auf the run, weil als wir quasi auf der Straße gespielt haben und insbesondere in der Anfangsphase, die ersten gefühlt 10 Jahre, waren die Kinder auch alle sehr klein und es gab keinen finanziellen Background und wir haben oft unsere Sachen gepackt, wenn jemand gefragt hat oder Behörden oder Polizei und wir sind einfach zum nächsten Bundesland weggegangen oder zum nächsten Land, so immer so leicht auf der Flucht, weil mein Vater Angst hatte, dass die Kinder, mein Vater war auch alleinerziehend, Mutter war weg, dass die Kinder halt quasi gezogen werden und ins Heim, ne?
Ja,
und dass es geklappt hat, dass wirklich diese Probleme nie gekommen sind, war auch so, ja, auch ein kleiner Wunder, muss man sagen. Absolut Wahnsinn und deswegen, mein Vater, muss man auch fairerweise sagen, sein erster Beruf oder zweiter Beruf, meine ich, nach Malen, war Lehrer.
Ah, das heißt, er hat euch schon alles Wichtige beigebracht, oder?
Der hat quasi beigebracht, allerdings, wir waren sehr, sehr viele und meine Mutter auch. Meine Mutter war dann irgendwann nicht mehr da und dann hat man das von den älteren Geschwistern so und dann hast du learning by doing.
Yeah.
Ne? Also wenn es geht auch ohne Schule. Ich kann es nicht empfehlen.
Also Würdest du sagen, du kannst es nicht empfehlen?
Nein. Okay. Weil wenn quasi, jetzt ich gebe mal ein Beispiel, wenn meine Kinder nicht in die Schule gehen würde, ich habe ja gar nicht die Zeit, halt quasi die dazu beizubringen, weil ich unterwegs am Arbeiten bin.
Ja.
Und deswegen, fandst du die Waldorfschule gut?
Ja.
Ja?
Ich fand die Waldorfschule super. Ich fand die in Teilen super, weil ich Gott sei Dank gelernt habe, wie man Handarbeit, Werken und Gartenbau verfolgt. Also Handarbeit in Form von, ich konnte mir meine eigenen Socken stricken. Werken, ich konnte mir aus irgendeinem Holzscheit meinen eigenen Löffel schnitzen. Gartenbau, ich habe gelernt, Obst und Gemüse selbst anzupflanzen. Also so elementare Dinge, die hat man auf der Waldorfschule gelernt, das mochte ich. An dem Anthroposophen Rudolf Steiner gibt es natürlich einiges auszusetzen. Viel Kritik verstehe ich auch. Aber so die ersten Jahre auf der Waldorfschule fand ich super und würde ich auch ehrlich gesagt empfehlen. Es kommt natürlich immer auf die Schule an. Aber ich finde, das Gymi hatte positive, aber auch negative Seiten. Deswegen schwer zu sagen. Ich finde, das hatte beides hatte gute und schlechte Seiten. Aber ich kann dir die Frage nicht stellen, was du besser findest, weil du warst nie auf der Schule. Das finde ich unfassbar. Das ist keine Gemeinsamkeit. Aber abseits dieser Schulthematik, wir haben viele Gemeinsamkeiten gesammelt.
Ich glaube ja.
Hättest du das gedacht, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben?
Nein. Weil wir sind, ich bin 2 Generationen älter.
Ja.
Und du bist eine Frau und ich bin ein Mann. Und okay, wir haben Medien. Ja? Ja. Du arbeitest auf der Bühne, ich auch, aber ich bin kein Moderator.
Du singst das, was ich spreche.
ja, oder schreie. Und ja, aber ich bin beeindruckt von dir. Du bist eine starke Frau und du wirst deinen Weg machen, den hast du schon gemacht, du wirst noch steigen, du hast so viel Energie und du hast den richtigen Team, weil du brauchst ein Team für so viele Facetten, die du bist.
Yeah.
Und ich habe auch ein Team und vielleicht kannst du das bestätigen oder nicht. Ich habe ein Team, ich kann mich 100% darauf verlassen,
ja.
Vertrauen und Dankbarkeit. Ne?
Total.
Und dann wächst man zusammen und wird immer stärker.
Ja.
Ne? Und das macht Riesenspaß. Und ich wünsche dir eine tolle Zukunft und alles, was du dir selber wünschst, ich hoffe, realisierst du, wirst du auch. Und dass du 150 Jahre alt wirst und noch älter. forever young. Und es war super, dass ich nach Berlin gekommen bin und dich kennenlernen durfte. Und ich wünsche dir wirklich von meinerseits alles Liebe, alles Gute und Gesundheit und Happiness und Freiheit.
Oh, tausend Dank dir. Das war so eine Ehre, deine kostbare Zeit so ein bisschen miterleben zu dürfen und Teil davon zu sein. Und ich finde es so schön zu sehen, wie du dein Leben lebst. Ich finde es unfassbar inspirierend. Ich finde es so toll, weil das ist wie so eine Mischung aus irgendwie so einem familiären großen Bruder, Onkel, irgend so ein Familienmitglied, wo man sich denkt so, ach ja, da ist es ja. Ich finde es so schön, was ich alles von dir lernen darf und wie viel ich von dir erfahren durfte und wie offen du auch bist. Das finde ich so toll und dass du zeigst, dass ein starker Mann so viel Kraft haben kann und die verrücktesten Abenteuer macht, aber genauso emotional sein darf und weint und sein Herz auf der Zunge trägt. Und ich bin so begeistert und ich hoffe so sehr, dass wir irgendwann mal zusammen Sternstunden genießen dürfen in Form von irgendeinem Abenteuer, was wir zusammen erleben. Das wär mir ein Riesenanliegen. Oder wir gehen zusammen auf den Hof oder irgendwelche verrückten Sachen. Das fände ich richtig schön, wenn wir sowas machen könnten.
Ich würde mich sehr freuen.
Ja?
Es wäre eine Ehre, wenn wir... Ich werde dich natürlich auch jetzt dein Leben lang halt quasi verfolgen und sagen, wow, irre, nochmal. Und also er hat sich wieder getoppt und alles. Ist großartig. Vielen, vielen Dank nochmal. Es war für mich sehr lehrreich. Ich nehme sehr viel mit. Und deine Energie gibt Hoffnung, Kraft und beeindrucken.
Oh, tausend Dank dir. Also ich würde jetzt mal so als Resümee sagen, Freundschaft vielleicht nicht nur auf Zeit.
Ich auch.
Ja?
Auf jeden Fall.
Juhu! Juhu! Richtig schön. Danke dir.
Ich danke dir.
Oh, gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken?
Auf jeden Fall.
Ja? Oh ja. Hast du Hunger?
Nein.
Musst du die grüne Plörre trinken?
Ich muss 8 bis 10 Kilo abnehmen.
Verdammte Axt. Ja, okay. Du trinkst, ich esse, okay?
Genau, ich trinke einen Kaffee ohne Zucker. Man kann sich dran gewöhnen. Am Anfang ist es, ne, aber glaub mir, probieren Sie das mal. Sie werden merken, dass der Körper sich dafür bedankt.
Ja?
Ja.
Okay. Danke dir.
Ich danke.
Na, wie war's?
Mein Fazit ist, dass ich gefühlt einen Onkel gefunden habe, den ich mir immer gewünscht habe, aber der nie da war. Also Joey ist so eine Inspirationsquelle, so ein ehrlicher, aufrichtiger, vertrauenswürdiger und liebevoller Mensch. Und ich bin so dankbar, dass wir uns kennenlernen durften. Weil wer weiß, vielleicht hätte uns das Leben sonst nie zusammengebracht. Und ich freue mich auf alles, was kommt, weil ich habe so das Gefühl, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Und das freut mich unfassbar, weil er ist wirklich ein Herz auf zwei Beinen, so wie ich ihn jetzt kennenlernen durfte. Das war ein Traum. Dankeschön.
Die Zeit ist geflogen. Es war Wahnsinn. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe sie natürlich kennengelernt wie davor nicht. Ich kannte sie von Fernsehen. Und was sie alles macht, parallel, gleichzeitig, muss ich sagen, ist sie ein Vorbild und zeigt mit ihrer Energie, was möglich ist. Also das weiß sie noch nicht, aber ich werde sie fragen, ob meine Tochter mit ihr Kaffee trinken darf, dass meine Tochter vielleicht einfach von so eine Frau, die wirklich Power hat, dass sie halt auch einfach was mitnehmen kann. Wir werden uns, ich glaube, wiedersehen auf jeden Fall.
Das war's für diese Woche mit 1+1, Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hi, hier sind die wunderbare Moderatorin Kim Fischer und der ehemalige
regierende Bürgermeister Berlins. Da, Klaus Wowereit.
Das hat doch schon gut geklappt.
Das war nicht so schlecht. Und wir kommen jetzt wieder jeden Freitag mit unserem wunderbaren Podcast
Kim und Klaus.
Genau. Und wir haben richtig viel schöne Sachen im Gepäck.
Wir plaudern eigentlich über alles, ne?
Wir plaudern über alles. Wir plaudern über uns auch ein bisschen. Wir plaudern über das neueste Geflüstere auf roten Teppichen.
Ja, wir wollen auch hinter die Kulissen der Politik ein bisschen gucken.
Ja, und wir haben jede Woche uns vorgenommen, einen Mega-Promi anzurufen.
Ja, du hast ja ein großes Telefonbuch und ich auch.
Du auch? Und es ist eigentlich.
Schauen wir mal,
ja,
wen wir da an die Strippe kriegen.
Ich bin gespannt. Ihr seid herzlich willkommen
bei Kim und Klaus.
Kim und Klaus, der RBB 888 Podcast mit Kim Fischer und Klaus Wowereit. Jeden Freitag neu auf rbb888.de und in der ARD Audiothek.